Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin der Domi.
Und ich bin die Hanna, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute dürfen wir den Arc'teryx-Athleten Philipp Reiter bei uns begrüßen. In seiner aktiven Zeit als Profi im Trailrunning und Berglauf hat er unter anderem den Transalpine Run und den Zugspitz Ultra gewonnen. Heute ist er im Sportmarketing tätig und organisiert Trailrunning-Events, welche er ebenfalls mit der Kamera begleitet.
Von Philipp möchten wir daher wissen, was das Laufen über Stock und Stein so besonders macht und wie er den Boom der Sportart über die Jahre wahrgenommen hat.
Hey Philipp, schön, dass du da bist.
Servus, grüß euch.
Philipp, kannst du dich unseren HörerInnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, was dich bewegt, was du so machst und wer du bist?
Ja, also ich bin der Reiter Philipp. Ich komme aus dem Süden Deutschlands, aus dem Berchtesgadener Land, genau gesagt aus Reichenhall. Und ja, ich bin viel draußen unterwegs. Ich habe ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht, in vielfältiger Weise, sehr oft mit der Kamera anzutreffen, aber sportartentechnisch mit Ski, mit Kletterequipment, mit dem Bike, mit dem Rennrad. Also alles, was man so machen kann, teilweise fliegend. Und macht mir eigentlich alles viel Spaß.
Mega.
Vielseitig ja. Interessiert. Ja. Wir fokussieren uns heute ein bisschen aufs Trailrunning und aufs Skibergsteigen. Kannst du uns was erzählen, wie du dazu kamst oder wie der Einstieg war?
Ja, also wenn man in den Bergen aufwächst, dann liegt es nahe, dass man irgendwie Aktivitäten am Berg macht. Also meine Eltern haben meine 2 Geschwister und mich schon relativ früh mitgenommen. Und wenn man halt kleiner ist, dann interessiert einen das relativ wenig, sondern man kommt das auch nicht aus. Die Eltern wandern, gehen da jeden Fall mitwandern. Und die haben sich aber echt bemüht und das ist erkennt man jetzt retrospektiv, wie viel Mühe, wie viel Aufwand das ist, wenn man die Kinder wirklich, ja, diese Begeisterung und Liebe zum Sport, zur Natur mitgeben will. Und bei uns war das nie irgendwie wettkampftechnisch überhaupt, sondern einfach so Abenteuer. Wir haben draußen übernachtet, haben Lagerfeuer gemacht, und dann jegliche Art von Sportarten. Der Papa hat dazu mal noch für die ersten Skiturmbindungen, da hat er noch eine zusätzliche Ritzel feilen müssen, weil das auf diese Alpinschuhe von den Kindern nicht gepasst hat. Also solche Sachen einfach, um dieses Erlebnis zu ermöglichen. Und ja, und da wächst man damit auf. Und ich glaube, gerade was jetzt Skifahren betrifft, wenn man das, je früher man das startet, desto sicherer und wohler fühlt man sich. Und das ist natürlich jetzt ein super Privileg, weil man macht total Spaß. Also das haben meine Eltern mir echt früh mitgegeben. Und ja, da irgendwann hat es mich dann auch nicht mehr interessiert. Man wird irgendwie älter und erwachsener oder Jugendlicher erstmal. Mhm. Und dann sagt man, wandern oder klettern, Radfahren interessiert mich nicht. Ich möchte mit meinen Späßeln abhängen, möchte Computer spielen. Ja. So, ich glaube, das hat so jeder irgendwie diesen Prozess durchgemacht. Und dann habe ich aber das wieder entdeckt. Ich habe Ausschreibungen entdeckt für Skitourenrennen. Bei uns, an Götzschenfuchs, gibt es immer noch. Und da habe ich gesagt zu Mama, ich möchte mitmachen. Und sie so, ja, cool, passt. Müssen wir halt auch trainieren regelmäßig. Und da war ich so 14 ungefähr. Und dann haben wir die Ausrüstung von Papa, die war besser als meine, habe ich mir ausgeliehen. Das ging sich mit der Schuhgröße und so aus. Das ist halt auch sowas, wenn man ja, das ein bisschen macht, dann kauft man nicht gleich neues Zeug. Und dann sind wir da zweimal auf die Skipiste. Damals das Rennen auf der Skipiste, also einmal hoch, einmal runter. Und dann waren wir halt da trainieren, nachher noch zum Bäcker. Die Mama war immer fest mit dabei, hat mich da unterstützt und motiviert. Und dann war halt der Tag dieses Rennens und ich war jetzt nicht besonders gut oder war der Erste oder der Gewinner. Aber mir hat Spaß gemacht, dass ich Leute überholt habe, die halt das offensichtlich bessere Material hatten. Ja, ich habe einfach noch die leichten, schweren Ski vom Papa gehabt, aber dann hat die Leute mit Carbon-Schuhen und ich habe ziemlich schnell verstanden, dass so ein Carbon-Schuh richtig teuer ist und dass das auch was bringt, aber eigentlich auch nicht, weil wenn man fitter ist, dann kann man auch solche Leute überholen. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Ja? Ja. Also diese Challenge einfach. Mhm. Und dann waren wir da bei der Siegerehrung und dann hat halt der lokale Sporthändler gesagt, der das halt mitorganisiert hat, so, nächste Woche haben wir das nächste Rennen, müssen nicht auch mitmachen? Und dann habe ich gedacht, bin ich eigentlich schon trainiert, wieso nicht? Mhm. Ja, und dann hat sich das ja relativ schnell so entwickelt und wir waren da echt, ich glaube, das war auch ein bisschen der Vorteil. Ich war da nicht als Einzelkämpfer, sondern wir waren so Gruppe. Ja, wir waren so eine junge Gruppe, ungefähr gleich alt, die halt sich da so gefunden haben und dann gemeinsam zu den Wettkämpfen gefahren sind, gemeinsam trainiert haben und das war total motivierend.
Voll.
Krass, okay. Also irgendwie über die Family da reingerutscht und dann selber so den Ehrgeiz entwickelt, da mitzumachen, sich zu messen und
Genau, ja.
Weiterzukommen.
Und über Skitouren-Rennlauf bin ich dann auch zum Trailrunning gekommen. Also, weil es gibt nicht ein ganzes Jahr Winter. Ja, also, klar. Man muss irgendwie die Sommersaison überbrücken. Und für uns war klar, wir müssen halt was machen, damit wir fit bleiben. Ja, oder uns halt vorbereiten auf die nächste Wintersaison. Und das war ja kein Vergleich, so wie es heuer ist. Also, wir hatten keinen wirklichen Coach. Niemand hat sich wirklich dafür um uns gekümmert, sondern es war so, ja, so könnte man es jetzt mal versuchen und schauen wir mal, ob es nächsten Winter dann klappt. Und dann haben wir angefangen, mit die Stöcke am Berg hoch zu gehen erstmal, weil das so ähnlich ist wie Skitouren gehen. Und ich weiß noch, irgendwann hat mich halt einer laufend überholt. Also ohne Stöcke und laufend. Aber man denkt, das ist das nächste Level. Ja, das ist die Evolution dieses Skigangs, oder wie man bei uns so sagt. Also des Speed-Hikings.
Ja.
Und krass, das probiere ich jetzt auch. Ja, und so bin ich tatsächlich zum Trailrunning gekommen.
Oh, okay. Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt her 15 Jahre.
Ja.
Okay, und habt ihr dann, also eine Frage von mir, so habt ihr da eine Gruppe, eine Clique gehabt, wo ihr da zusammen dann, du meintest, ihr habt keinen Trainer gehabt, aber wart ihr dann irgendwie auch ein paar junge Hansels, die da irgendwie umhergewandert sind und euch selber irgendwie trainiert habt? Oder
genau,
wie war
so,
das?
Immer Vollgas. Ja. Das war ja eigentlich immer jedes Mal, wo man das gemeinsam gemacht hat, war es eine Competition. Ja. Und du hast quasi schon überlegt, okay, wie kann ich mich jetzt optimieren, damit ich am nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam unterwegs sind, halt bisschen besser bin wieder anders. Es war alles unter, schon eine freundschaftliche, es war jetzt nicht knallharte Competition, aber man hat immer versucht, so ein bisschen zu sticheln, wie weit kann man es antesten.
Okay.
Ja? Und auch mit dem Rad. Relativ früh haben wir halt schon unsere eigene Projekte gemacht. Wir haben gesagt, okay, das erste Mal radeln wir 100 Kilometer. Ja, also mit 15 oder so, jetzt fahren wir 100 Kilometer. Und das ist halt, heutzutage fahre ich 100 Kilometer, okay. Mhm.
Ja.
Aber dazu mal, das war also die Barriere, die menschliche Barriere.
Ja.
Und das ist halt cool, wenn man das so gemeinsam sich gegenseitig, heute, jetzt tu ich noch viel Nudeln essen am Vortag. Und du bereitest dich halt so drauf vor, auf ganz natürliche Art und Weise, weil es dir niemand sagt, dass du es machen musst, sondern wir wollten es halt entdecken, was so passiert.
Ja. Ja, weil man halt Bock hat.
Ja,
weil man einfach Lust hat drauf.
Ja. Hattest du da irgendwie Vorbilder oder, weil, wie du sagst, es ist ja irgendwie nicht in jedem Kopf drin, so, okay, ich will jetzt irgendwie den Berg oder ich will das Rennen machen oder so. Gab es irgendwie Vorbilder, die dich da beeinflusst haben oder inspiriert haben?
Das hat schon, also Gerd Salomon, die haben mit Kilian schon so Videos rausgebracht, so Videoschnipseln. Also wenn man sich jetzt anschaut, denkt man sich, wie schlecht ist das eigentlich gemacht? Aber dazu mal war das halt einfach Wahnsinn. Gell? Mhm. Das war auf der ganzen Welt, der so Projekte gemacht und da war Kilimanjaro, die Pyrenäen durchlaufen und lauter so verrückte Sachen und denkst so, krass, cool, gell? Also vielleicht kommen wir irgendwie mal so in die Richtung auch sowas zu machen. Und dann mit einem von meinen Spätzeln, mit dem ich jetzt immer noch viel unterwegs bin, mit Martin, haben wir dann angefangen, einmal im Jahr selber ein Projekt zu planen. Mhm. Ja, also das erste Mal sind wir quasi rund ums Reichenhaller Tal. Das sind quasi drei so kleine Gebirgszüge, keine Gebirgszüge, aber drei so Berge, die man halt dann mit 70 Kilometer und 5000 Höhenmeter oder so, also es war schon eine richtig große, weite Strecke. Es ist quasi, du musst dir vorstellen, wenn ich mir einen Garten hinstelle und dann quasi einmal 360 Grad rundherum schaue und dann quasi einmal diese Kette
alles
abzulaufen.
Ja.
Ja. Oder das ist das zweite Projekt, das stimmt gar nicht. Das erste Mal war es so, wir waren in der Kletterhalle in Berchtesgaden mit meinen Eltern, wir haben keinen Führerschein gehabt und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist uns das ein bisschen zu wenig nur klettern, jetzt gehen wir noch wo hoch auf den Berg. Und dann wollten wir nicht hochlaufen und haben gesagt, ja, die Challenge ist, wir gehen jetzt barfuß. Das ist der Grünstein. So 600, keine Ahnung, wieso barfuß. Ich weiß gar keine Ahnung. Irgendwie ist uns das so einfach. Also nur 600 Höhenmeter wandern ist ein bisschen langweilig. Jetzt machen wir es barfuß. Ja, und dann sind wir da barfuß hoch und dann stand man da oben und dann zieht man wunderschön auf den Watzmann. Also und dachte, das Garten ist der Königssee, dieser Fjord, wo die Schiffe fahren. Mhm. Ganz idyllisch. Und dann sieht man diesen Watzmann, den König Watzmann. Und dann stand man da oben und dann sagte Martin zu mir oder ich ziemlich, ich weiß nicht mehr, ja, Philipp, wie oft schafft man es eigentlich an einem Tag auf diesen Watzmann, aufs Hocheck zu gehen? Und dann schauen wir uns an, probieren wir es jetzt einfach aus. Mhm. Und die Woche später sind wir einfach dreimal aufs Hocheck gegangen.
Oh, wow.
Martin, 915, 16, Martin ist ein Jahr älter und das sind halt 6000 Höhenmeter.
Mhm. Ja.
Und wir haben halt da teilweise Leute haben wir überholt, fünf, sechs Mal, weil die halt einfach nur einmal hoch und runter sind.
Ja.
Und dann hat er damals, der Martin hat so einen Zettel in Hand geschrieben, weil wir ein bisschen Essen halt versteckt, unten am Weg, Lebensmitteldepot bitte nicht aufessen. Das ist Snickers, ein Riegel. Und das war aber, wir wollten es einfach machen und nachher haben es die Eltern wieder abgeholt. Und dann waren wir Pizza essen und der Martin ist in der Pizza eingeschlafen. Also wirklich mit dem Kopf am Tisch. Aber das waren halt so Erlebnisse, das, ja, also, es ist einfach aus uns selber entstanden. Mhm. Ja, und das ist schon was, was, ja, in meiner sportlichen Karriere, wenn man es so sagen will, einfach, es war eigentlich immer so, dass ich wollte das gern so machen. Ja. Ich hab das, irgendeinem Grund hatte ich da Motivation, eigentlich, das will ich gern so machen.
Okay. Ja, und nach diesem ganzen gegenseitigen Wettkampf mit deinen Kumpels und sich herausfordern und so weiter, wurde es irgendwann doch professioneller mit offiziellen Wettkämpfen, mit Messen gegen Nicht-Freunde, die sich auch vielleicht professionell vorbereiten. Und da hast du auch einige Erfolge vorzuweisen. Wie kamst du so von dem privaten zum professionellen Wettkampf und was sind so die Sachen, die du da erreicht hast, was dir irgendwie wichtig ist, was du auch als Pokal oder Platzierungen irgendwie mit nach Hause nehmen konntest in deiner Karriere?
Ja. Ja, also ich habe, wie wir schon gesagt haben, ich habe dann Trailrunning entdeckt. Also und das war dazu mal, hat das noch bei keinerster Weise die Größe gehabt, die es jetzt hatte. Ah. Ja. Das war ich bei beiden Sportarten so. Also wie ich Skitouren gehen angefangen habe und du bist da unter der Piste oder neben der Piste gegangen, haben die Leute vom Sessellift noch geklatscht, dass da einer geht. Heutzutage schmeißen sie Sachen runter in die Deppen. Also das hat sich unglaublich geändert. Ja. Und auch am Berg, und gerade bei uns, das sind schon sehr viel alteingesessene Bergsteiger oder möchte gerne Bergsteiger. Am Berg läuft man nicht. Ja. Mhm. Also mittlerweile ist Trailrunning touristisch, wird das sehr gut genützt.
Ja. Ja.
Und bei beiden Sportarten waren eigentlich sehr Randsportarten, dass ich dann mehr und mehr irgendwie ins kollektive Bewusstsein so gemausert hat. Und es war aber von Anfang an, das Mindset von den Leuten war eigentlich, ist ein Abenteurer. Das ist ein Bergsportler, das ist ein Abenteurer und das ist eigentlich so, auch selbst bei den professionellen Wettkämpfen dann, war das ein bisschen das Mindset. Mhm. Ja, also gerade beim Ultra Trail, du hast einen Sponsor gehabt, der hat dich irgendwo bezahlt, dass du halt, also bezahlt, die Reise bezahlt. Mhm. Also da war noch fast kein Geld im Spiel. Der hat die Reise bezahlt, also dass du halt in ein Tal in Italien fahren kannst, wo du sonst nie mehr wieder hinkommst und da einfach rund um diesen Berg laufst und das war einfach cool. Ja. Und davor sitzt man zusammen, nachher sitzt man zusammen und man tauscht sich aus, man teilt die Erfahrung, auch die Vorbereitung und das Mindset, also das war selbst im professionellen Bereich war das Mindset. Und das hat sich erst in den letzten Jahren eigentlich in beiden Sportarten sehr stark geändert. Also gerade im Skibergsteigen, da war jetzt halt seitdem es olympisch ist, also jetzt seit den 2 Jahren in Cortina wird das erste Mal Skibergsteigen in den Olympischen Spielen dabei sein. Und jetzt gibt es neue Disziplinen, es gibt einen Sprint, es gibt einen Teamsprint, das sind Formate, die es in dem alteingesessenen Denken nicht gegeben hätte. Mhm. Ja, also niemals würde ihm einfallen, dass er 2 Minuten lang Vollgas die Piste hochläuft. Niemals. Mhm. Also, und ja, und da gibt es halt einfach diese Professionalisierung. Bei mir selber war es so, ich habe das eigentlich immer so betrieben mit dem Abenteuer-Mindset. Also ich habe immer gesagt, Intervalltraining oder richtig professionelle Vorbereitung. Es war ja auch kein Geld im Spiel. Für mich war immer so, ja, wenn mir einer einen Audi A6 hinstellt, wie beim Skiverband, dann kann ich schon mein Intervalltraining machen, aber nur für eine Banane. Ja, da tue ich das nicht. Ich gehe dann raus, ich mache gerne mein Abenteuer, ich gehe dann laufen, auch mehr. Und klar, irgendwann ist schon so, ich bin nicht so motiviert, aber du hast ein Ziel, du musst zum Punkt X, Tag X fit sein und dann macht man es auch. Also das ist dann schon so eine Gratwanderung, es macht nicht immer Spaß. Also Laufen macht nicht immer Spaß, wenn einer sagt, Blödsinn, kompletter Blödsinn. Also das ist halt so eine Gratwanderung zwischen, okay, man hat ein Ziel, man ist ja auch dahinter, aber so richtig professionell war es dazu mal einfach noch nicht. Okay. Ja, es war selbst global gesehen, das hat sich erst so entwickelt in der letzten Zeit. Also das hat natürlich seit Corona das wirklich nochmal so einen Schub erfahren, eigentlich in beide Sportarten, auch was jetzt das Investment von Brands ist. Mittlerweile, also gerade im Trailrunning, die weltbesten Trailläufer, die haben Salary von 500.000. Mhm. Bei uns dazu mal, wenn einer 5.000 Euro vom Sponsor bekommen hat, der war der King.
Der war
der King. Ja, ja. Und diese Entwicklung innerhalb von 15 Jahren ist schon massiv.
Ja.
Und für mich war eben, also ich war ziemlich lang bei Salomon als Athlet und das war halt ein Deal. Gell? Man trainiert, man bereitet sich vor und dann darf man auf der ganzen Welt irgendwie coole Sachen erleben. Mhm. Und aber auch hier, also ich glaube, ja, eins von den Erfolgen im deutschen Bereich war sicher der Transalpinorn und das ist ja auch eine ganz lustige Geschichte, muss ich jetzt auch erzählen. Mhm. Ich war mit meinem Spätzle Martin, den ich vorher erwähnt habe, waren wir großen Alpinismus machen. Also das war's, der hat irgendwie von den Eltern durfte sich das Auto ausleihen, so ein VW-Bus. Und dann sind wir Bianco Grad sind wir gegangen, dann waren wir noch irgendwo klettern, ich glaube im Val Massino oder Arco davor. Und dann haben wir gesagt, jetzt würden wir gerne Mont Blanc noch machen, am Abschluss unserer Tour. Und sind dann nach Chamonix gefahren und das war das letzte Wochenende im August, letzte Woche. Und da sind wir mit UTMB, der weltgrößte Trailrun. Und dann war es aber das Wetter so richtig schlecht. Ja, es hat runtergeschneit bis auf 2000 Meter Ende August. Und dann saß man in so einem Bus in Chamonix und dann habe ich, ja, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch eine Woche, hatten wir ungefähr Zeit noch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja bei Salomon. Jetzt rufe ich meinen Salomon-Manager an, ob er nicht einen Job für uns hätte von meinem UTMB. Aber wir können ja crewen und Steel bieten wir ihm an, dass er uns das Hotel zahlt und die Unterkunft. Ja. Und dann hat der Greg dazu mal, der Salomon International Manager, gesagt, boah, wir brauchen eh noch welche für Supporten und Crew. Hier, du kannst da ins Hotel, 4-Sterne-Mercury-Hotel in Chamonix, wir keine Kohle, null, gerade mal so die Fahrt finanzieren nach Chamonix. Für den ganzen Tag haben wir nur Gästen. Ja. Das war einfach von einem Buffet sind wir ins nächste gefallen. Wir waren ja schon 2 Wochen unterwegs, ein großes Alpinismus machen. Und dann war es halt so, je näher der Tag des Rennens kommt, es war klar, die werden die Strecke verändern. Also mal geht es einfach rund um den Mont Blanc. Das ist die Strecke, UTMB. Und dann war schon klar, das wird nicht mehr UTMB. Es geht einfach nicht vom Wetter. Und bei den ganzen Streckenänderungen ist es ja immer so, das ist nicht wegen den Eliteläufern, sondern es wegen den Normalläufern, weil die halt einfach 3-mal so lang brauchen. Ja. Und wenn du dann auskühlst und gehen musst, dann schon erschöpft, ist einfach viel zu gefährlich. Mhm. Und dann waren halt also Salomon Eliteathleten, internationale, und die haben gesagt, 100 Kilometer im Tal laufen, das ist nicht UTMB, interessiert mich nicht. Also dafür bin ich jetzt nicht da. Gibt es nicht Alternativen? Und ich habe dann gesagt, ja, bei uns in Ruhpolding ist am Samstag Start für einen Transalpinlauf. Ja. Ja, also 8 Tage über die Alpen im Team und ich habe eine gute Connection, ich kann einen Startplatz organisieren, falls ihr jetzt da ein Team machen wollt. Und dann hat der Franzose und der Spanier, das war der Iker Carrera und der Julien Cachori, die haben sich mal kurz überlegt und ja, es klingt eigentlich ganz gut. Der Julien hat seinen Chef angerufen, der halt so halb, also so Teilzeit hat er gearbeitet, sagt, ja, über eine Woche freikriegt, nein, kriegt er nicht, funktioniert nicht, geht aus irgendeinem Grund beruflich nicht. Dann hat der Iker mich so angeschaut, der Spanier sagt, ah, Philipp, möchtest du nicht mit mir laufen? Ja, wieso nicht? Also, das war Freitag. Am Tag nachher war Start. Ja. Ja, der Martin ist 10 Stunden brav im Auto zurückgefahren. Mit Ico und ich sind Mitternacht in Ruhpolding angekommen und am nächsten Tag um 9 war Start. Okay, von einem Etappenlauf von 8 Tagen über die Alpen. Okay. Und schlussendlich, es war der coolste Lauf, glaube ich, den ich gemacht habe. Es war so spontan. Wir sind 3 Tage vorher noch mit den Steigeisen herummarschiert, irgendwo auf 4000 Meter. Und von wegen Tapering und irgendwas. Aber wir haben gewonnen, außer die erste Etappe haben wir alle Etappen gewonnen, sind der Gesamtsieger gewesen und das war irgendwie cool, das war einfach nur cool. Also, wow. Das war so spontan und man hat gar keine Zeit, sich irgendwie Gedanken zu machen, ob man fit wäre oder nicht, so okay, machen wir jetzt einfach.
Ganz kurz zur Einordnung, wie viele Kilometer und Höhenmeter waren das ungefähr so pro Etappe, also 8 Tage am Stück, ne?
Das sind ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, dazu mal waren es echt auch noch mehr, es war länger. Wir sind da bis nach 6. gelaufen. Mhm. Ich glaube, das war ungefähr so ein Marathon pro Tag mit 2500 Höhenmeter.
Ja, schon krass.
Ja. Nach 4 Wochen unterwegs auch, das muss man ja noch dazu sagen.
Ja, noch bei, wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
Wenn wir Transalpin, ich glaube 2012 oder 2013.
Okay, also so was. Anfang 20 oder?
Ja, genau. Krass. Ja, 22, 21, 22.
Okay. Ja. Kann man mal machen. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Kommen wir mal ein bisschen zum Fokus Trailrunning. Haben wir jetzt zwar schon drüber gesprochen, aber warum du eigentlich auch so ein bisschen damit aufgehört hast. Du hattest eine chronische Sehnenentzündung und hast dann, also du machst noch Wettkämpfe, aber nicht mehr so intensiv wie früher oder und bist jetzt ja auch viel als Fotograf oder Organisator unterwegs. Vielleicht kannst du uns da kurz abholen, wie das kam oder was da genau.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, mir hat immer dieses Reisen und das Unterwegssein, Entdecken, Leute kennenlernen total gefallen und das ist für mich ein essentieller Teil von diesem Sport auch. Und allein schon mein Englisch in der Schule wäre ich fast durchgefallen. Mittlerweile ist kein Problem, überhaupt gar kein Problem mehr. Also auch die internationalen Kontakte, also fast in jedem Land hast du halt irgendeine Connection, die man fragen kann, wenn man das und das braucht. Und das ist schon wahnsinnig cool von diesem, ja, was einem so bleibt. Mhm. Ja, ein Schatz, was man so irgendwie entwickelt und aufbaut. Und ich habe halt, irgendwann kriegt man auch viele Angebote und jeder Rennorganisator will dich irgendwie einladen und da noch und da noch und bin relativ schlecht im Nein sagen und dann habe ich einfach zu viel gemacht. Ja. Und es war einfach zu viel. Irgendwann sagt der Körper dann auch aus, stopp, und er sagt einem das relativ oft und irgendwann sagt er einem dann so, richtig. Ja. Und es war halt bei mir auch so. Ich bin dazu mal noch die Europameisterschaft in Chamonix gelaufen, 80 Kilometer, habe schon gemerkt, am Fuß passt was nicht. Das war eine Woche nach dem D-Day Ultra, auch ganz ein interessantes Event. Und das war dann in Normandie. Es war eigentlich so ein Community-Lauf über 100 Kilometer oder 100 Meilen anlässlich des 70. Jahrfeier der Landung der Alliierten in der Normandie. Mhm. Und ich bin voll geschichtsinteressiert. Da war ich vorher noch, eine Woche später Europameisterschaft. Ich habe gemerkt, das passt was nicht. Habe es aber noch fertig gemacht. Und hat dann einfach massive Plantarsehnenentzündung bekommen. Also Plantarsehnen ist quasi, das sind, muss man sich so vorstellen, das sind wie quasi, ja, die Sehnen, die von den Zehen, quasi von den Zehen bis zur Ferse ziehen und unterhalb von der Ferse wird es gebündelt. Ja. Ja, und dieser Strang hat sich einfach entzündet. Und das ist recht eine langwierige Sache. Daraus entwickelt sich auch der bekannte Fersensporn, was ein Laufer, viele Läuferproblem ist. Und das Problem an der, an der Heilung ist und das Ausheilen, selbst wenn du nicht mehr läufst, du bewegst dich ja in deinem alltäglichen Leben irgendwie fort. Du kannst ja nicht nur liegen, es geht nicht. Und du stehst ja immer auf deinen Beinen, wortwörtlich. Und du stehst quasi immer auf dem Problem und deswegen dauert das ziemlich lang. Mhm. Und ich habe dann relativ viele Sachen probiert. Also das war halt auch so, ich habe studiert und habe meinen Sport gehabt, weniger studiert, mehr Sport gemacht und mehr unterwegs gewesen. Und das war halt schon so ein bisschen meine Identität. Ja, ich war da doch eigentlich ziemlich gut. Und da hat man gedacht, oh, jetzt halt, bin erst am Anfang, so jetzt zeige ich auch mal den großen Größen so, wie es so geht. Ja. War halt voll motiviert und dann kommt halt sowas. Und das ist halt echt dann so mal so ein richtiger Tiefschlag. Mhm. Und du denkst halt so, ja, kann jetzt nicht mehr laufen, das ist die Identität. Dazu mal habe ich dann eben angefangen, ein bisschen Geld auf dem Sponsor zu bekommen. Und und dann versucht man alles, Physio, Osteopathie, Eigenbluttherapie, Cortison, alles, damit diese Entzündung halt endlich weggeht. Und dann war ich, habe ich Strahlentherapie gemacht. Also das ist quasi so, dass diese chronische Entzündung, das verklebt und verhärtet sich das und kapselt sich ab. Und das muss irgendwie wieder aufgebrochen werden, damit das wieder heilen kann. Und gerade Sehnen sind ja schlecht durchblutet. Und da wird quasi Röntgenstrahlung auf diese Entzündung geschossen, um es aufzubrechen. Und das passiert halt da, wo auch Krebspatienten Strahlentherapie haben. Und das war halt genau so. Wir waren dann dran, schon im Krankenhaus, gehst ins Untergeschoss. Und dann sind mir halt drei Leute entgegenkommen, der mittlere keine Haare mehr am Kopf oder Frau, ich weiß gar nicht mehr. Es war so, okay, die macht jetzt gerade auch oder der macht auch gerade Strahlentherapie, aber ein bisschen einen anderen Grund. Das ist nicht, damit der Leistung bringen kann, laufen kann, sondern wenn das halt nicht mehr funktioniert, wenn das nicht anschlägt, die Therapie, dann gibt es diese Person nicht mehr. Ja, und in dem Moment ist vielleicht so ein Aha-Erlebnis, so, okay, ja, ich kann nicht mehr laufen, scheiße, aber eigentlich ist es nicht wirklich ein Problem. Und dann hat sich das relativ lang gezogen noch. Also insgesamt war das 1,5 Jahre. Und ich bin dann viel Radl gefahren. Ich habe mir eine kleine Kamera gekauft, so ein Spiegelreflex. Und bin dann rumgeradelt, habe Fotos gemacht, einfach weil ich gern draußen unterwegs bin, seit Anfang an. Und dann hat der Salomon, der Craig, von dem ich vorher geredet habe, der hat dann irgendwann das, ich war immer noch bei Salomon, also das ist echt cool. Das war dazu mal nicht so, okay, du bringst keine Leistung mehr und jetzt bist du raus, sondern jetzt erhol dich wieder und dann schauen wir weiter. Dann hat gesagt, hey, mir ist ein Fotograf in den Pyrenäen ausgefallen, du machst doch Fotos. Ich habe eine Kamera. Also, ja, nein, jetzt passt, es reicht schon. Und dann habe ich angefangen, da fotografieren. Ja, cool. Und so bin ich total in diese Fotoschiene reingerutscht. Cool. Also wirklich in so einem ganzen normalen Prozess oder nicht einen ganz normalen, aber
organischen Prozess,
ja. Ja, wie sich das so entwickelt hat. Und da habe ich dann mal mehr gemacht und mehr und dann dazu mal auch dann zu meinem Transalpin. Transalpin ist es super, sage ich mal, Trainings Möglichkeit für einen Fotografen, weil du hast halt 8 Tage Zeit, da wo ich vorher selber gewonnen hatte, war ich dann als Fotograf dabei und du hast 8 Tage Zeit, irgendwie die Leute zu fotografieren. Es sind so viele Teams, dass quasi permanent Models kommen. Und du kannst dich voll austoben, kreativ. Und du hast andere Fotografen, auch Gurne, und dann am Abend gibt es immer Bilder des Tages. Und du siehst quasi, wenn jetzt dieselben Fotografen am gleichen Ort waren, was die aus diesen Orten gemacht haben, ja, gell? Ja. Welche Augen, welche Perspektiven die entwickelt haben. Und das ist super spannend.
Ja.
Ja, und da bin ich mehr und mehr in das so reingerutscht.
Ja, voll
und,
cool. Ich meine, ja, wenn man auch die Connections ja schon hat, die hattest du ja, dann bietet sich das ja voll an.
Ja, auch voll schön, dass du da so von deinem Sponsor und generell einfach mitgenommen wurdest, dann einfach voll so rübergeleitet wurdest in die nächste Karriere sozusagen. Ja.
Ganz kurz, du kannst, aber du läufst ja schon noch jetzt wieder, oder?
Ja. Nee, schon. Also ich lauf wieder, muss ich auch. Also jetzt auf dem Event, du kannst ja nicht mit dem Radl überall hinkommen und das macht mir auch weiterhin super viel Spaß.
Ja.
Das hat sich halt einfach ein bisschen entwickelt für mich selber, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt noch Rennen mache, gelegentlich schon noch, aktuell auch nicht mehr so viel, einfach weil ich nicht mehr dazukomme und das ist halt schon ein bisschen an Anspruch habe ich schon an mich selber auch, weil dass ich es schaffe, ins Ziel anzukommen, das weiß ich.
Ja.
Aber ich komme halt von einem Level, ich sage, okay, ich möchte schon mein Bestes Mögliches geben und auch mit der ganzen Reiserei und viel unterwegs, da ist einfach mein Training. Also ich mache viel Sport, aber trainiere jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja.
Aber das finde ich tatsächlich sau interessant, weil du ja schon irgendwie sehr erfolgreich bist, nach wie vor ja, aber hat sich das irgendwie auch in deinem Kopf, so das Mindset zum Thema so ein bisschen verändert? Hattest du auch Phasen, weil du kommst ja eigentlich aus so einem spontan, ich habe da gerade Bock drauf, deswegen mache ich das, hin zu einem professionellen Athleten. Wie ist es jetzt gerade bei dir? Hast du trotzdem diesen professionellen, kompetitiven Anspruch oder sagst einfach, du genießt jeden Moment und bist froh, dass du laufen kannst und das alles mitnehmen kannst?
Der hat sich ein bisschen geändert, weil wenn ich jetzt beim Event bin und fotografiere oder film, dann habe ich für mich diesen Anspruch hier. Ja, das hat sich quasi geschiftet von, ich möchte mein Bestes geben mit Startnummer, um das beste Ergebnis oder Platzierung oder Zeit oder was auch immer das Ziel war, zu erreichen. Also ich möchte da mein Bestes abliefern. Das heißt, das beste Foto, das beste Video.
Mhm.
Ja, und da hat sich irgendwie die Competition hinverlagert.
Okay.
Also es ist schon noch gleich und von dem her traue ich jetzt auch dem nicht mehr nach. Und da muss man schon auch sagen, wie ich anfangs gesagt habe, es hat sich auch das globale Mindset in dem Sport einfach sehr verändert.
Ja.
Mittlerweile kommen Leute rein von anderen Sportarten, die einfach auch ihre gewisse Sportskarriere machen wollen. Das war, würde ich sagen, am Anfang nicht so. Sondern es war dieses Abenteuergedanke.
Ja, da würde ich gern, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Vielleicht kannst du uns für dich auch nochmal so ein bisschen definieren, was macht Trailrunning eigentlich aus?
Ja, Trailrunning ist eigentlich das entdeckende Laufen. Also der Unterschied zum, also erstmal für normalen ist Laufen. Ja? Und wenn man dann ein bisschen mehr in die Materie geht, ist natürlich Quatsch. Das ist komplett anders. Und nur weil einer schnell auf der Straße laufen kann, heißt er nicht gut auf dem Berg ist und andersrum, weil es einfach ganz anders von der Bewegung ist. Klar ist Laufen, aber ist anders. Und für mich Trailrunning ist das, der Unterschied zu Straßenlauf ist, dass es das entdeckende Laufen gibt. Also ist, und das heißt, da ist jetzt nicht, man kann ein wunderschönes Erlebnis haben. Man kann 1,5 Stunden unterwegs sein, hat nachher vielleicht nur 5 Kilometer für einen Straßenlauf. Entsetzlich. 5 Kilometer in der Stunde, das war ein kompletter Flop. Das heißt, er ist gegangen. Ja. Und er würde sagen, er war mega enttäuscht am Ende des Tages. Er kommt heim. Also, stell mal vor, du bist jetzt ein Straßenläufer, du startest deine Hausrunde und du musst einfach nur gehen, weil es einfach nicht geht. Und dann kommst du heim und denkst so, 5 Kilometer Pace, unterirdisch. So, für einen Trailrunner, der sagt, okay, ich suche immer den kleinsten Weg. Ah, wo geht's da rechts lang, da war ich noch nie.
Ja.
Okay, Mist, Hecke, okay, ich dreh wieder um oder ich laufe einmal quer übers Feld oder wenn es am Berg ist, ein kleiner Pfad hoch und runter und das ist halt so und da musst du vielleicht ein bisschen klettern, musst über Bäume drüber und am Ende des Tages 5 Kilometer hast du aber ein mega Erlebnis gehabt. Ja, also 5 Kilometer, die Strecke ist egal und die Zeit im Endeffekt auch. Also es ist quasi weniger dieser Performance-Ansatz, sondern wie auch dieser Abenteuer-Ansatz eigentlich, dieses Erlebende, dieses entdeckende Laufen. Und das macht für mich eigentlich das Trailrunning nach wie vor aus. Ja, im Zweifelsfall den kleinen anderen Pfad.
Okay, schön. Ja. Sehr schöne Definition. Wir hatten vor ein paar Wochen mal auch eine Folge mit Running versus Trailrunning und da wurde es nicht so schön differenziert, wie du es gerade gemacht hast. Das ist ja eine sehr schöne Erklärung, freut mich schön. Und da gehen wir jetzt aber, würde ich auch schon in diese Entwicklung des Trailrunnings rein, würde ich sagen, in das Thema. Mhm. Weil so wie du es gerade erklärt hast, was es für dich ist, ist es ja heutzutage für viele nicht mehr. Es ist eher schon auch ein primär auf Leistung, würde ich sagen, hat sich entwickelt. Also wie siehst du diese Entwicklung generell des Trailrunnings heutzutage? Das ist ja mega ein Boom, hast du gerade eben auch schon vor ein paar Minuten erwähnt. Wie siehst du das, also diese Entwicklung hin, dass es immer professioneller wird, immer mehr auf Vergleichen, Competition, weniger Erfahrung, weniger Abenteuer, sondern einfach pure Zahlen so ein bisschen, ja.
Ich glaube grundsätzlich, das ist in jedem professionellen Sport so. Oder jeder Sport, der professionell wird, habe ich einfach diese Entwicklung. Das sind Leute, die es anfangs cool fanden und irgendwie diese Welt so aufgebaut haben. Irgendwann ist halt zwangsweise mehr Geld im Spiel, es sind Funktionäre drin, die einfach von dem ursprünglichen Gedanken, es rückt es einfach immer mehr weg. Mhm. Das ist einfach der Gang der Dinge. Es kommt Medialisierung, du musst das Format ändern, sonst kann man es halt nicht im Fernsehen übertragen oder live oder wie auch immer. Und das ist ein Gang der Dinge, der ist einfach unaufhaltsam. Ja, also, und das ist lustig, weil ich habe die Entwicklung jetzt eben beim Skitourengehen miterlebt, wo sie immer Ziel Olympia, Olympia, Olympia und jetzt ist olympisch und jetzt läuft man 2 Minuten Vollgas auf der Skipiste. Entsetzliche Entwicklung. Ja. Also das hat auch seine Berechtigung, ja. Aber es ist so weit weg von dem ursprünglichen Gedanken.
Weg vom Plan, ja.
Das ist es. Also ich möchte nicht sagen, das sind nur Deppen, die das jetzt machen, sondern es ist einfach komplett anderer Sport. Ja. Und das ist es. Also das muss man auch so sehen. Man muss komplett differenzieren. Mhm. Skitourengehen, wie das jetzt olympisch ist, ist nicht so, wie es ursprüngliche Mindset ist. Aber es passt. Ja, es ist einfach eine normale Entwicklung. Und das habe ich jetzt halt im Trailrunning genauso und im Ultra-Trail. Und es sind auch positive Effekte. Ja? Also wenn man jetzt Leistung anschaut, also wie Leute jetzt, wie vorher gesagt, das UTMB, das ist halt so diese Referenz. Ja, welche Zeiten da gelaufen werden, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, also du hast da einfach, das wird halt in jedem Bereich optimiert. Und der Outcome ist dementsprechend auch ganz anders, als wenn man so ein bisschen Larifari macht. Mhm. Ja, und das ist einfach perfektionell, also ich will nicht sagen Maschinen, aber in gewisser Weise schon. Ja, es wird einfach alles perfektioniert. Und wenn man sich das anschaut, ist schon auch beeindruckend. Mhm. Ja, wie halt einfach der menschliche Körper so optimiert werden kann, um dieses Ziel so zu erreichen.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, es rückt weg vom Mindset, man hat positive Effekte und negative Effekte. Also schlussendlich ist es, wie man sieht.
Ja. Würdest du sagen, dass es trotzdem noch eine Kern-Community im Trailrunning geht, die das auch nach wie vor so lebt, die dann einfach ausweicht und andere Sachen macht als jetzt diese klassischen Riesen-Events? So.
Schon, also die haben sich quasi durchgesetzt und dementsprechend ist die Strahlkraft von diesen Events halt ziemlich groß.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also es ist halt auch ein bisschen länderspezifisch. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach England schaue, da gibt es das Fellrunning. Das ist ja eigentlich auch eine ganz ursprüngliche Form. Gerade wenn da so Rennen abgehalten werden, da werden ein bisschen Sackschorten, also Sägespäne, werden quasi als Startlinie hingestreut und dann sagt man ungefähr um 10 Uhr Start und ungefähr um 10 Uhr versammeln sich die Leute und dann pfeift einer, los geht's! Und dann laufen die halt. Und das ist so, es gibt keine Strecke, es gibt quasi Checkpoints und du laufst den Checkpoint, ist egal wie, du musst dann nur an dem Checkpoint vorbei, den nächsten Checkpoint und laufst wieder zurück.
Okay.
Ja, und es ist komplett ursprünglich. Nachher trinken wir Bier zusammen und auch diese Formate gibt es nach wie vor so. Die haben halt einfach keine Strahlkraft mehr, weil die einfach diese Medialisierung fehlt, was ich vorher gesagt habe.
Ja.
Und deswegen, wenn man, sage ich mal, auf der Suche nach ursprünglichen Events in und klein ist und kleineren, Happenings gibt es auch, findet man schon noch auch.
Okay. Aber jetzt schießen wir mal die Frage rein, ist Trailrunning Breitensport geworden?
Ich glaube, es ist salonfähig geworden. Es ist salonfähig geworden in dem Sinn, was ich vorher gesagt habe. Früher am Berg läuft man nicht, das mit der Halbschuhe unterwegs sein, was soll das?
Ich weiß, als ich das erste Mal einen Trailrunner gesehen habe, war ich auch so, was macht ihr denn da?
Ja.
So, hä? Warum rennt der?
Und jetzt ist es akzeptiert. Mhm. Ja, man sieht es immer öfter. Man hat auch viele junge Leute, die das machen. Und das ist auch eine schöne Entwicklung.
Ja.
Also wie ich das angefangen habe, da war bei uns eine Handvoll Leute so im lokalen Ding, die halt da gelaufen sind. Und mittlerweile sind viele Leute. Und man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Es heißt Trailrunning, ich meine, im Endeffekt, wenn es steiler ist und wirklich am Berg ist, laufen auch nur die Spitzenathleten.
Ja,
die anderen geht es physisch auch gar nicht.
Ja.
Aber trotzdem, es ist irgendwo eine schnelle Art des Fortbewegens.
Ja.
Und mittlerweile muss man sich nicht mehr so viel rechtfertigen, aber am Anfang war das oft, gerade von älteren Herrschaften, so, ja, du siehst ja gar nichts. Du bist ja so fokussiert, du siehst ja gar nichts. Und er hat gesagt, ich sehe dreimal so viel wie du, weil ich laufe in einer Stunde dreimal so weit wie du. Also ich sehe dreimal so viel. Ja, und das ist so, stimmt. Und wie gesagt, deswegen ist es salonfähig. Also jetzt sagt dir eigentlich keiner mehr oder wenige sprechen dich jetzt blöd an, wenn man das macht. Und das ist ja schon eben eine spannende Entwicklung. Und das ist halt, ich glaube, gerade in der jungen Zielgruppe hat auch das Thema Social Media sehr einen starken Einfluss auf das, weil das halt cool ist. Mhm. Ja, es wird als cool empfunden.
Ja, wandern ist nicht sexy. So. Wandern ist nicht...
Ja. Nur wandern ist nicht cool.
Ja. Ja,
und du kannst coolere Bilder vom Berg posten als von deiner Laufstrecke in der, im Stadtpark oder
so. Ja.
Ja. Und am Gipfelkreuz und alles, was man halt da so sieht.
Ja.
Und das ist schon, also das finde ich schon eine schöne Entwicklung, weil ich bin davon überzeugt, wenn die Leute mehr in der Natur machen, dass sie auch viel mehr in der Natur auch achtsamer sind mit der Natur. Ja, also wenn jeder, der mal einen wunderschönen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang erlebt und das empfindet, sagt sich, ja klar, schmeiße ich jetzt mein Papier dann nicht weg.
Ja,
also das würde ja total stören, dieses ganze Setting. Ja, und das ist eine wunderschöne Entwicklung in dem Sport.
Ist dann nicht mehr Instagrammable.
Da kann man es wegkriegen.
Genau, da rufen wir die an, du machst das mal. Ja, cool. Ja, denke ich auch so. Das ist ja ein schöner Aspekt, nach dem du gesagt hast, dieses Bewusstsein für die Natur entwickeln. Auch für Leute, die sonst nicht so viel in der Natur sind und dann vielleicht durchs Trailrunning mehr in die Berge kommen. Ja. Gibt es aber trotzdem bei so in der Community und bei Veranstaltungen, du organisierst ja auch viele und bist da auch als Fotograf vor Ort, merkst du da am Start oder im Ziel eine Veränderung von der Stimmung im Startzielbereich der Leute? Also sind die fokussierter, ist mehr Competition, redet man noch mit den Leuten links und rechts oder ist wirklich nur noch, okay, wann ist die Linie, dass ich auf Start drücken muss auf meine Uhr? Also
das kommt jetzt ein bisschen darauf an, sage ich mal, in welchem Bereich die Leute laufen. Ja. Also ob das jetzt eher Mittelfeld ist, im hinteren Ende oder ganz vorne Spitzenathleten. Aber ich glaube, insgesamt merkt man schon, dass mehr Leute kompetitiver sind.
Ja.
Also das ist schon ganz klar. Also wenn ich früher vergleiche, da war es also ungefähr klar, wenn der am Start steht, dann gewinnt
der auch.
So, also eigentlich ist es schon gegessen. Und mittlerweile ist es schon einfach mehr Leute betreiben das intensiver.
Ja.
Und sage ich mal, die Performance oder das Leistungslevel ist insgesamt gestiegen.
Ja.
Ich tue mir da immer so ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite denke ich, es war schon früher auch cool, man kannte die Leute, alles ja in allen Communities so. Alles, was zum Breitensport wird, wird halt ein bisschen anonymer. Und irgendwie tue ich mir sau schwer damit, weil ich denke, das ist irgendwie schade. Aber auf der anderen Seite habe ich ja nicht mehr Recht als jemand anderes auf eine Community oder auf den Sport oder sei es auf Vanlife, ist mir das gleiche Problem. Umso mehr Leute es machen, umso blöder wird's eigentlich, aber auf der anderen Seite hat ja niemand mehr Recht als der andere.
Ja.
Und da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. So.
Ja, schwierig. Also ich kenne es beim Radsport so. Also wenn ich bei so Straßenrad-Events mitmache, Rennen, da ist, war es schon immer so, da ist richtig hart und da wird nicht viel geredet und so. Aber jetzt, letztes Jahr war ich auch, dann dachte ich, ja, ich mache jetzt mal Gravel-Rennen und dachte, ja, das ist sicher, ja, ich will schon auch gut sein, aber es wird sicher voll cool. Und das war das asozialste und härteste Rennen, das ich je gefahren bin. So, weil irgendwie alle, die es, glaube ich, auf der Straße nicht gepackt haben, sagen, okay, ich mache jetzt Gravel. Und das war echt hart. Also ich muss schon, also wenn dann diese, sagen wir mal, Randsportarten oder Nischensportarten, die jetzt natürlich auch mega trendy sind, populärer werden, das zieht dann auch Leute an, die es vielleicht sagen, da könnte ich es vielleicht schaffen, vorne mit dabei zu sein. Und das habe ich schon auch gemerkt, dass da nach außen hin, klar, wie du meintest, mit diesem Event in England, das gibt es auch beim Gravel und so, dass es so alternative Events gibt, ohne Platzierung und so richtig oder ohne strikte Regeln, aber ja, das kann ich schon auch so sehen.
Ja.
Und vielleicht so ein bisschen wie bei so Stadtvierteln oder so. Weißt du, so Kreuzberg vor 20 Jahren, super cool, und jetzt flüchten die alle. Und so ist es vielleicht bei den Sportarten auch.
Ja,
und so
voll.
Die nächste Randnischen-Sportart, wo man sich wieder so ausleben kann und die Community findet, weiß ich nicht.
Ja, aber, doch würde ich schon so sagen. Einige sagen, dass der Ultra-Trail ist der neue Marathon.
Ja.
Diese Entwicklung ist schon so.
Ja.
Ist schon so. Aber ist immer die Frage, wie man es halt, es ist eine Blickwinkelfrage.
Mhm.
Ja, wie gesagt, aber ich finde eigentlich den Ansatz schön, wenn man sagt, okay, mehr Leute gehen raus. Und das ist ja ein grundsätzliches Paradoxon des Bergsports ist, und da bin ich ja selber auch, ich habe einen Influencer und ich möchte, dass die Leute, mehr Leute rausgehen und trotzdem mit dir allein am Berg sein.
Ja, genau,
und
das. Und
mir das mein Gipfel nicht mit 200 Leuten teilen.
Ja. Exakt.
Ja. Und statt die kleinen Hügel.
Ja,
mit schlechter Aussicht.
Ja, im Berchtesgadenland weiß ich genug Gipfel, wo keiner ist.
Die kannst du mir später mal verraten.
Ja, die gibt es nur exklusiv beim Mitgehen.
Ja, generell die Entwicklung. Also wir haben es eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, aber gibt es da so eine Entwicklung, wo der Trailrun sich hinentwickelt? Gibt es da noch so die nächste Stufe oder so? Oder hast du da irgendeine Einschätzung?
Ein interessanter Aspekt ist auch natürlich, wie sich das Material mitentwickelt.
Mhm.
Also das ist halt auch was, mittlerweile haben halt echt viele Firmen richtig gute Laufschuhe. Und diese Entwicklung, Anfang, vor 15 Jahren gab es nicht viele Möglichkeiten. Also wo man sagt, okay, man kann jetzt damit wirklich laufen. Und auch, sage ich mal, die Innovationskraft von Materialien, sei es es ist meistens halt beim Laufen sind immer die Schuhe, die ja, irgendwie voll. So dieses Key-Produkt sind, aber auch Jacken, Rucksäcke und alles, was dazugehört, Stecken, Sportuhren. Also da ist unglaubliche Entwicklung und auch Energie und Geld reingesteckt worden, um halt da auch weiterzukommen. Mhm. Ja, und das merkt man auch. Mhm. Also wir haben jetzt einfach Schuhe, die haben um die 200 Gramm und laufen sich super gut. Ja, ja. Das ist Wahnsinn ist eigentlich.
Voll. Ich weiß noch, als das erste Mal so ein Schuh mit Carbonsohle, dachte ich so, ja. What?
Ja. Ja. Profitiert da, also ja, du bist ja wahrscheinlich relativ tief drin in den Laufschuhen. Wird da wirklich auch dann, also wird da eher übertragen vom, also viele Hersteller haben Laufschuhe für die Straße und dann haben sie auch Trailrunning-Schuhe oder also viele Marken. Also wird das so übertragen vom Straßenlaufschuh auf den Trailrunning-Schuh oder ist das wirklich eine separate Entwicklung oder werden einfach die Technologien irgendwie so, okay, die machen wir jetzt damit rein und ist es vielleicht sogar manchmal eine schlechtere Entwicklung für, also es geht ja immer nicht nur um Geschwindigkeit in der Ebene, sondern muss ja auch hoch und runter laufen, also ja.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Brand positioniert ist. Okay. Ja, wie, sage ich mal, die Geschichte, die Heritage von der Brand ist. Wenn es jetzt, sage ich mal, eine Outdoor-Brand ist, die sehr berg- und alpinlastig ist, da ist eigentlich so, dass man eher von einem Zustiegsschuh, von einem Bergschuh eigentlich abspeckt zum Laufschuh. Wenn ich jetzt sage, es ist ja ein bisschen eine Laufsport, also eine Straßenlauf-Brand, die sagt, okay, wir nehmen die Technologien und ziehen sie rüber zum Trail. Mhm. Und da habe ich halt ganz viel mit diesen Carbonplatten und wo halt quasi dynamisches Abrollverhalten. Ja. Also das ist wirklich so ein bisschen sehr, sehr brennspezifisch, wie das gehandhabt wird. Aber aktuelle Trend ist zum Beispiel, dass man eine Platte, irgendeine Form eine Platte im Schuh hat, die irgendwo diese Vorwärtsbewegung fördert.
Okay. Ja. Du hast es jetzt, du hast die perfekte Überleitung tatsächlich für mich und für meine nächste Frage geschaffen mit dem Thema Ausrüstung. Was mich interessiert ist, wie... Du bist jetzt mittlerweile Arc'teryx-Athlet. Du hattest gesagt, du warst vorher lang bei Salomon. Wie ist es, von der Marke gesponsert zu werden? Bist du da auch, also fragen die, hey, was brauchst du für einen Schuh? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist auch, sage ich mal, sehr Marken von Marken unterschiedlich. Bei Arc'teryx ist es so, dass wir ganz stark in der Produktentwicklung eingebunden sind, weil das die Philosophie ist, dass wir quasi das Pinnacle-Produkt entwickeln. Das ist quasi der Athlete's Need, also das, was quasi die Leute, die den Sport brutal intensiv betreiben. Wir wollen die Produkte machen, was genau die Leute brauchen. Mhm. Und wenn das quasi für den Top-Athleten gut ist, dann ist es für den Normalen auch gut. So, das ist die Philosophie.
Ja.
Und das hängt jetzt wirklich von der Marke auch ab. Also so arbeitet Arc'teryx das finde ich für mich selber, es ist super cool.
Klar.
andere Marken sagen, ja, wir wollen gerne unseren Schuh produzieren für den Normalläufer. Mhm. Der Normalläufer hat 85 Kilo ist eins, was weiß ich, das ist halt für den Durchschnittsmenschen.
Ja.
Das ist halt unterschiedlich. Und mein, grundsätzlich, wenn man gesponsert ist, das ist halt ein Geben und Nehmen. Man möchte irgendwie, also man fühlt sich schon als Repräsentant der Marke und wird auch so wahrgenommen nach außen. Möchte irgendwie auch was zurückgeben. Also man kriegt das nicht nur Material und Geld, sondern man möchte auch irgendwo das so dieses Mindset irgendwo auch verkörpern. Mhm. Und was echt auch cool ist, wenn man irgendwann mal einen Schuh oder ein Produkt in der Hand hat, wo man sagt, das ist meine Idee. Mhm. Ja, das ist genau so habe ich mir das gerade vorgestellt. Und dann ist man irgendwie im Laden und sieht das Produkt da in der Wand und denkt sich so, boah, ist cool.
Mhm.
Cool, ja. Und dann hat man vielleicht eine Marketingkampagne, die noch mal mit einem selber ist.
Ja, klar.
Und denkt sich so, wow, ist stark.
Ja.
Das ist echt, nur weil ich, das sind meine Erfahrungen, meine Erfahrungswerte, das sind meine Needs, die ich so habe in meinem täglichen Geschäft oder in der täglichen Ausübung meines Sports. Und ja, und dann wird es so real. Ja, das ist schon stark. Und ja, man hat eben auch viele Möglichkeiten, über halt eine Marke, also die eigene Reichweite ist begrenzt, sage ich mal, in Seite kommunikativ, Medialisierung. Und man hat auch die Möglichkeit, irgendwo diese Werte und auch die Idee des Sports über eine Marke weiterzutragen.
Ja.
Und das ist auch ein schöner Ansatz.
Ja. Du bist ja auch bei Arc'teryx im Athletenteam. Ist das auch eine Möglichkeit, also sich auszutauschen und weiterzutragen? Also wie fühlt sich das für dich an, in so einem Team zu sein?
Ja, ist gut. Also bei Arc'teryx ist es sogar so, wir sind ja nicht nur Läufer, sondern es sind auch Skifahrer und Kletterer und Alpinisten.
Okay.
Ist wirklich komplett gemixt.
Ja.
Ist auch relativ ein kleines Team.
Mhm.
Also wir sagen mal klein und fein.
Okay.
und da ist natürlich der Austausch nochmal eine andere Dimension.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt mich nur unter Läufern austausche, dann bleibe ich halt auch immer in dieser Bubble.
Ja.
Wenn ich jetzt mal am Alpinist austausche oder am Alpinkletterer, dann habe ich ja nochmal ganz andere Erfahrungen. Erfahrungswerte. Und gerade für jemanden wie mich, der sehr viel Multisport begeistert ist, ist es super cool.
Und man kann ja auch so viel profitieren. Also wir, selbst für mich, ich rede hier mit so vielen fantastischen AthletInnen oder SportlerInnen, die alle so unterschiedliche Erfahrungen haben. Davon profitiert man so krass, auch gerade so, was mentale Geschichten angeht. Hast du als LäuferIn natürlich ganz andere Probleme manchmal als jetzt irgendwie ein Alpinist, Alpinistin. Aber trotzdem hast du oft das gleiche Kernproblem. So, wie motiviere ich mich? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie helfe ich mir in Communities? Wie kann ich davon profitieren? Und das ist ja total schön. Wie siehst du so den Aspekt zwischen Ausrüstung? Also du brauchst gute Ausrüstung für die Projekte, die du machst, aber auch einer mentalen Vorbereitung. Vielleicht kannst du uns da mal noch kurz abholen, was für einen Anteil was für dich hat.
Also gute Ausrüstung ist für mich so, dass ich nicht drüber nachdenken muss. Mhm. Also für gute Ausrüstung, ich denke nicht drauf, ob der Schuh jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Oder mein Rucksack, sondern der funktioniert. Mhm. Und davon gehe ich aus. Also ich kann mich eigentlich mit gutem Material komplett auf die anderen Challenges eigentlich einlassen oder mich damit befassen. Und das hat viel mit Vorbereitung zu tun. Also ich gehe jetzt zum Beispiel in 3 Wochen auf dem Denali-Expedition und ich plane schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten jetzt halt an der Ausrüstung und das und was man da noch machen muss und da. Und das ist irgendwie, und dann habe ich das einfach alles zusammen, so, und dann passt es auch. Mhm. Ja, dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen. Mhm. Oder selbst wie es im Kleinen auch. Also ich mache jetzt einen Trailrun bei mir daheim und ich habe meinen Rucksack, da ist mein Flask drinnen und meine Rettungsdecke und meine Jacke. So, und dann weiß ich, okay, wenn jetzt das Wetter in dem und dem Rahmen bleibt, dann brauche ich da nicht drüber nach. Ich habe alles dabei. Ja. Und das ist ja auch was, wieso ich diesen Draußensport so gern mag, ist, du hast deinen Rucksack und du hast das Material da drinnen und das ist dein Setup für coole Erlebnisse. Du brauchst auch nicht mehr. Mhm. Ja, ich kann den ganzen Tag unterwegs sein. Ich habe alles da an mir dran, eine Handvoll Gegenstände und die Erlebnisse sind aber massiv. Gell? Also sag ich mal, das kleine Investment, was man hat, zu einem riesengroßen Erlebnispotenzial.
Okay, ja. Finde ich gut, aber du hast trotzdem auch früher, als du noch schlechteres Material hattest, dann hat dich das ja mental ein bisschen gepusht, meintest du, ne? So als Jugendlicher, da bist du dann hochgestiegen und hast gesagt, cool, ich kann jetzt die Leute mit dem besseren Material, also kommt immer aufs Level an, ne? Also du brauchst Top-Ausrüstung, andere brauchen gute Ausrüstung, aber muss sich halt einfach aufs Material verlassen.
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Wenn ich sage, ich bin da auf Denali-Expedition, wenn da der Reißverschluss reißt, 5000 Meter bin ich einfach mal durch. Da geht, also das ist zweite Frage, wenn ich jetzt, sag ich mal, den etwas schwereren Ski habe, okay, dann ist es vielleicht eine Performance-Einbuß, aber es ist nicht lebensbedrohlich. Es ist immer in welchem Bereich. Und dem her, ich sag mal, in manchen Bereichen ist auch kein Kompromiss. Und das ist ja auch spannend, wie ich jünger war. Also kein Geld. Und dann überlegst du halt, was kauft man sich so? Und dann doch das Günstige. Würde ich nie wieder so machen. Jetzt kann ich es mir noch leisten. Aber jetzt ist es so, ich kaufe mir das Beste, was am Markt ist. Wie gesagt, weil wenn ich jetzt da in meiner Eiswand hänge und die Haue irgendwie verbiegt, dann habe ich halt ein massives Problem.
Ja, das stimmt.
Ja, voll.
Mega. Ja, voll gut. Gefällt mir. Ich habe auch immer gern gute Sachen. Also man fühlt sich immer, das pusht ja, also das ist ein psychischer Trick, ne? Das pusht ja auch so normal los, wenn man sich mal die guten Sachen kauft.
Hey, klar, wenn ich ein neues Rennrad-Kit habe, dann fahre ich direkt los.
Voll.
Ja. Auf jeden Fall.
Wobei ich es auch schon erlebt habe, wenn man sich eben, gerade bei Schuhen zum Beispiel, wenn man eben eher schwerer ist oder so und sich dann das Top-Produkt kauft, ist manchmal auch kontraproduktiv, weil dann geht es auf die Knie, auf den Rücken, weil die Dämpfung zu gering ist und so. Also man muss immer für sich selbst halt das Top-Produkt sein. Es muss nicht immer das Top-Top-Produkt der Marke sein. So,
Das hast du nochmal schön eingeordnet.
Absolut. Klar, wir reden jetzt hier natürlich von, sag ich mal, Elite und Performance und so weiter. Also das ist jetzt in unserem Gesprächsbereich. Von dem gehen wir jetzt aus. Ja. Also für definitiv, normale ist ja die Grenzen einfach anders. Das ist auf jeden Fall.
Mensch, ich könnte noch 6 Milliarden weitere Fragen stellen, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
Ja, du hast ja schon geteasert vorhin, was für dich in 3 Wochen ansteht, aber was gibt es sonst noch so? Was steht für dich noch noch an? Noch Projekte, die vielleicht für dieses Jahr oder wann auch immer geplant sind? Ja,
ja, ich habe noch viele Sachen im Kopf. Ich habe zu wenig Zeit, ja, was ich gerne machen will. Ja. Also ja, Sachen daheim oder sage ich mal im Bayerischen, im weitesten Sinne dann ganz viel auch in den Westalpen noch, wirklich alpinistische Sachen, auf Laufsachen. Ich sage, für mich diese Entdeckungskomponente, das ist für mich essentiell, um halt auch Motivation zu finden. Mhm. Und als nächstes ist der Denali, das sind einige Events, wo ich arbeite. Und im Herbst möchte ich gern entweder nach Marokko oder in Iran, kommt ein bisschen darauf an, wie die politische Situation ist. Mhm. Ich habe da Bekannte, auch eine Läufer-Community, und das wird sicher spannend, auch mal quasi Trailrunning in einem komplett anderen Mindset, cool, in einem anderen Kulturkreis zu erleben.
Voll cool.
Also lebst diese Grundidee des Trailrunnings weiter.
Das Weiterentdecken.
Richtig schön.
Ja, ich finde es cool. Ich finde es auch cool, wenn man so viele Sachen macht. Ich sag, ich könnte mich auch gar nicht fokussieren. Ich bin da ganz bei dir. Also nicht auf dem Level natürlich, oh Gott. Aber ich verstehe es voll und ganz. Und ich finde es so cool, dass man es einfach mit Reisen verbinden kann und dieses Draußensein einfach so eine gute Zeit ermöglicht einem. Ja,
ich bin traurig, dass wir jetzt zum Ende kommen. Irgendwie. Ich fand es wirklich mega schön, dir zu lauschen und deine Sichtweisen, also schöne Einordnung auch für zu Bereichen, wo manchmal so Uneinigkeit herrscht. Hast du irgendwie so eine klare, aber coole Meinung irgendwie auch gebracht, so was ist Trailrunning, was macht das für dich aus und so. Fand ich richtig schön, da ein paar Definitionen von dir irgendwie, deine Sichtweisen aus jahrelanger Erfahrung. Wenn du noch nicht super alt bist, eher noch zu den Jüngeren gehst, hast du schon sehr viel erlebt natürlich in den Bereichen, verschiedenen Sichtweisen. Also mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir hier live im Studio heute sogar zu sitzen. Ist auch mal wieder schön. Von meiner Seite, ja, cool. Freut mich. Und ich freue mich auch jetzt nachher noch mit dir zu laufen. Wir machen nämlich noch eine Laufrunde mit ein paar Bergfreunden.
Absolut. Ja. Genau. Wir gehen gleich nochmal eine Runde laufen. Aber, Philipp, wir haben in unserem Podcast immer eine abschließende Frage an unseren Gast. Und zwar ist es dein Favorite Outdoor-Song. Gibt es irgendein Lied, was du mit einem besonderen Erlebnis verbindest, was du hörst, wenn du morgens lostigerst in Reichenhall in die Berge? Gibt es irgendwas, was du gerne mit uns teilen möchtest? Das packen wir dann nämlich auf unsere Spotify-Playlist.
Ich weiß nicht, ob die Leute das hören wollen. Das ist das Problem. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Früher hatte ich irgendwie das Faible und ich, keine Ahnung wieso, gerade bei diesen langen Wettkämpfen, das ist ja oft sehr monoton. Mhm. Ja, und das ist auch die Nacht und so. Und ich habe irgendwann rausgefunden, dass so ganz entsetzlich schlimme Abriss-Ski, Ballermann-Musik dich massiv pusht. Ja, massiv. Das hat einen massiven Effekt. Und das hat halt wegen diesen schnellen Beats, wegen den total dämlichen Texten. Und ja, da gibt es tonnenweise.
Ich möchte einen hören, unbedingt.
Nein.
dann muss die Redaktion einen
auswählen.
Hatten wir es nicht letztens irgendwie mal von irgendeinem, den unser Redakteur mal gesagt hat, so ein
Outdoors, so ein Ballermann-Song. Das kriegen wir hin auf jeden Fall.
Ja,
das kriegen wir hin. Okay, wow. Das finde ich fantastisch. Ja. Ich höre auch seit kurzem immer, ich fühle mich Disco. Das ist auch so ein Schlagersong vom Biken. Ich fühle mich Disco, ja.
Okay.
Ja.
Also mein Baby hört gerade immer gern Sass. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber schläft immer ein, deswegen bin ich gerade großer Sass-Fan. Ja.
Situativ mit der Favorite Song angepasst.
Genau,
yes. Okay.
Cool.
Philipp, sagen wir jetzt offiziell vielen Dank und ich freue mich ganz arg, dass du hier bist, dass wir hier vor Ort aufgenommen haben. Ja. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und falls ihr noch Fragen an den Philipp habt, gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau. Und alle weiteren Infos findet ihr dann in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin macht's gut.
Eure Hanna
und euer Domi.